Die einen sagen, es ist ein Wunderwerk der Technik. Andere halten gar nichts davon und verteufeln sie wie die Pest. Es gibt Länder, die sich fast komplett darauf verlassen, zum Beispiel Norwegen und Schweden, auch Frankreich nutzt sie immer mehr. Nur wir in Deutschland sind da anscheinend noch vielfach sehr, sehr skeptisch. Bei uns schafft es diese Diskussion um diese Technik sogar, dass da unter anderem auch komplette Regierungen dran zerbrechen können. Worum es genau geht, darüber spreche ich jetzt mit meinem heutigen Gast.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und ich freue mich, dass ich heute Dr. Richard Lucht zu Gast habe. Er ist der Vice President Brand and Communications bei Thermondo und Thermondo kümmert sich um Wärmepumpen. Richard, schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn dabei bist. Ich bin jetzt schon sehr neugierig, ob wir mal Licht in diese Sache reinbringen können, was denn da jetzt so los ist mit dieser Wärmepumpe.
Vielen Dank für die Einladung, Jürgen.
Sehr gerne. Steigen wir doch mal direkt ein, denn ne, wir haben das ja auch ganz aktuell mit der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ja sagt, wir müssen weg vom Zwang zur Wärmepumpe. Und anscheinend gibt es da aber trotzdem so ein paar Verrückte, die sich so ein Gerät noch freiwillig einbauen lassen. Wie kann das denn passieren?
Ja, wirklich verrückt, tatsächlich. Aber es gibt tatsächlich momentan mehr und mehr Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Wärmepumpe tatsächlich die sinnvollste Lösung im Ein- und Zweifamilienhaus ist. Aber lass uns mal ganz kurz auf die nackten Zahlen schauen, damit wir so ein bisschen einordnen können, wo wir momentan stehen mit der Wärmepumpe.
Ja, gerne.
Also es ist tatsächlich so, dass der BDH, der große Verband der deutschen Heizungshinsteller und Hersteller, vor einigen Wochen die Zahlen für das erste Quartal 2025 rausgegeben hat. Und da zeigt sich, dass die fossilen Heizungen momentan massiv schwächeln. Also es werden sehr viel weniger Öl- und Gasheizungen eingebaut. Und die Wärmepumpe ist die einzige, die in diesem ganzen Set an möglichen Heizungen raussticht, weil sie nämlich 35% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist im Absatz. Ja, das zeigt, wir sehen bei den Menschen eine steigende Nachfrage. Und wenn wir uns dann anschauen, selber als Deutschlands größter Heizungsinstallateur, was unsere Umfragen zeigen, wenn wir Hausbesitzer eben befragen, dann sehen wir, dass Hausbesitzer mit über 40% aktuell sich für eine Wärmepumpe entscheiden würden. Und dann kommt lange, lange Zeit nichts und dann kommt irgendwann mal mit 17% eine Gasheizung. Das heißt, bei den Hausbesitzern ist eigentlich schon längst angekommen, dass die Wärmepumpe die sinnvollste Lösung ist im Ein- und Zweifamilienhaus.
Kann ich bestätigen, im letzten Jahr wurden hier in unserer Straße, glaube ich, allein drei eingebaut. Davon war mindestens eine von Thermondo. Deswegen kam ich auch irgendwann mal auf die Idee, mir das mal anzugucken. Und stimmt, die Zahlen hatte ich mir auch mal rausgesucht. Und kann es sein, dass die Steigerung aber auch eine Folge der Förderungen ist? Dann ist ja die Frage, sind die Förderungen von Wärmepumpen sinnvoll oder verteuern sie im Ende nicht alles? Ich hatte ja auch letztes Jahr einen Podcast-Gast, Markus Bolle von den Solarisierern, die sich jetzt zum Beispiel um Photovoltaikanlagen kümmern und die bauen. Und der würde am liebsten die Förderung für PV abschaffen, weil er sagt, dann wäre die Chance da, dass sich der Markt normalisiert und es wäre auch für alle viel, viel leichter zu planen. Wie sieht denn das bei den Wärmepumpen aus?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also es gibt ein geflügeltes Wort, das, glaube ich, aus irgendeinem Zeitungsinterview von 2022 stammt, 2023 vielleicht. Da hat ein Verbraucherschützer einmal sehr richtig festgehalten, dass die Entscheidung im Haushalt oder bei Ein- und Zweifamilienhausbesitzern immer zwischen Daumen und Zeigefinger getroffen wird. Darum geht's. Am Ende des Tages haben wir sicherlich alle den hehren Anspruch, auch etwas für die Umwelt zu tun. Aber es wird irgendwann doch aufs Portemonnaie geschaut. Und dann ist die Frage, lohnt sich jetzt die Wärmepumpe für mich, ja oder nein? Und zwar für den Geldbeutel. Und genau da wurde leider in dieser unsäglichen Heizungsdebatte, die wir in 2023 und 2024 gesehen haben, wurde viel Schindluder getrieben, da wurden viele Mythen behauptet, viele Zahlen sind da kursiert, auch in irgendwelchen Interviews, die überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben. Und auch da muss man so ein bisschen nochmal die Situation einordnen. Es ist nicht richtig, dass eine Wärmepumpe nur dann im Bestand funktioniert, wenn man 100.000 Euro ausgegeben hat für die Sanierung. Vollkommener Blödsinn. Es ist vielmehr richtig, dass man für eine Wärmepumpe ungefähr 32.000 Euro zahlen muss in einem klassischen Ein- und Zweifamilienhaus. Und das vor Förderung. Und nach Förderung, die meisten bekommen eine Förderung von ungefähr 55%, liegt man dann ungefähr bei 15.000, 16.000 Euro. Und eine aktuelle Gasheizung, also wenn man jetzt eben von einer alten Gasheizung auf eine neue Gasheizung wechseln würde, dann würde man ungefähr auch 12.000, 13.000 Euro zahlen. Das heißt, die Wärmepumpe ist so 3.000, 4.000 Euro in der Anschaffung teurer als eben die Gasheizung. Und jetzt kommt aber der Clou an der ganzen Geschichte. Natürlich hat man eine Heizung nicht für 2-3 Jahre, sondern eine Heizung hat man für 20, 25 Jahre. Das heißt, man muss auf jeden Fall nicht nur auf die Investitionskosten achten, sondern natürlich auch auf die sogenannten Betriebskosten, also auf die Heizkosten. Und da ist die Frage, was zahlt man denn also mit einer Gasheizung jedes Jahr und was zahlt man mit einer Wärmepumpe jedes Jahr? Und um es jetzt mal kurz runterzubrechen, das sieht so aus, dass man momentan mit einer Gasheizung ungefähr 2.000 Euro zahlt pro Jahr in so einem klassischen Einfamilienhaus mit 4 Personen. Und mit einer Wärmepumpe zahlt man, wenn man sehr konservativ rechnet, eher 1.600 Euro. Das heißt, die Differenz sind so 400 Euro. Und wenn man das mal hochrechnet, wir haben vorhin gesagt, 3.500 Euro ist die Wärmepumpe in der Anschaffung teurer. Das teilt man dann eben durch die 400. Und dann merkt man relativ schnell, unter 10 Jahren rechnet sich die Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe rechnet sich sogar noch schneller, wenn man sie vernünftig einbaut, wenn man sich eine moderne Wärmepumpe holt, dann ist nämlich der Wirkungsgrad von der Wärmepumpe besser. Dann kann man sogar dahin kommen, dass die Wärmepumpe sich schon unter 6-7 Jahren rechnet. Und wenn man dann noch eine smarte Steuerungseinheit hat, wie so ein HEMS, ein Home Energy Management System, dann kann man nochmal 20% an dem Jahresverbrauch in Kilowattstunden eben sparen. Und das führt dazu, dass sich die Wärmepumpe tatsächlich deutlich unter 5 Jahren schon rechnet. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir das einmal durchgehen mit unseren Einfamilienhausbesitzern, mit unseren Kunden, dann merkt man relativ schnell, die Wärmepumpe rechnet sich.
Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch bedenkt, dass ab 2027 die CO2-Preise pro Tonne in die Höhe gehen und dann ja Gas wie auch Benzin etc. pp. Sich enorm verteuern werden und zwar danach regelmäßig. Ich glaube, dann würde sich, schätze ich jetzt mal, wahrscheinlich bei deiner Rechnung so eine Wärmepumpe sogar noch erheblich schneller rechnen.
Es kommen mehrere Faktoren noch dazu, beziehungsweise es gibt mehrere Faktoren, über die man eben diskutieren sollte und zwar offen diskutieren sollte und sich das alles anschauen sollte. Punkt 1 ist der Wirkungsgrad so einer Wärmepumpe. Wenn man sich die neuesten Studien des Fraunhofer Instituts anschaut, dann wissen wir, dass die momentan, wenn sie hunderte von Häusern im Bestand eben sich angeschaut haben, dass der Wirkungsgrad von der Wärmepumpe bei 3,4 ist. Das ist der Durchschnittswert. Da gibt es welche, die sind sehr viel besser, gibt es welche, die sind etwas schlechter. Aber 3,4 ist mal der Wirkungsgrad von der Wärmepumpe in diesen Studien. Unsere, wenn wir die testen, sind wir da höher, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Und dann ist der Wirkungsgrad von der Gasheizung bei 0,9. Das heißt, man sieht da schon, die Wärmepumpe ist eben 4-5 Mal so effizient wie eine Gasheizung. Das ist wichtig in der Rechnung, denn können wir auch später vielleicht dann mal konkreter darauf eingehen, aber das ist im Grunde genommen der Faktor, der eben entscheidet darüber, wie effizient die Wärmepumpe heizt. Und dann gibt es eben noch andere Faktoren, beispielsweise die Energiepreise. Also wo ist der Gaspreis aktuell im Vergleich zum Strompreis? Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wir haben alle keine Glaskugel. Aber es gibt natürlich so ein paar Indikatoren, die uns helfen zu verstehen, wo wird denn der Gaspreis landen, wo wird denn der Strompreis landen. Und die Erneuerbaren werden ausgebaut. Vor dem Hintergrund wird es wahrscheinlich erstmal in den kommenden Jahren nochmal zusätzliche Investitionen in den Netzentgelte geben müssen, das ist klar. Das heißt, das Netz muss ja bezahlt werden, der Netzausbau muss bezahlt werden. Aber auf der anderen Seite sind natürlich erneuerbare Energien die günstigste Energiequelle, die wir überhaupt haben können. So, vor dem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Energiepreis für Strom eher unten bleiben wird. Und wenn wir uns jetzt die aktuelle politische Situation anschauen, wie wir sie gerade erleben, dann oder in die vergangenen Jahre schauen, dann sehen wir natürlich auch, wie der Gaspreis fluktuieren kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass die aktuelle Bundesregierung im Koalitionsvertrag und danach natürlich auch angekündigt hat, eben den Strompreis zu senken. Und wenn der Strompreis jetzt nochmal gesenkt wird, dann hat das natürlich auch nochmal einen enormen Effekt auf die Rechnung, auf die Vergleichsrechnung von Gas- und Wärmepumpe. Und was auch noch dazu kommt, ist genau wie du richtig gesagt hast, der CO2-Preis. Und das ist die große Frage. Der CO2-Preis ist im Grunde genommen der kleinste gemeinsame Nenner über fast alle Parteigrenzen hinaus, auf den man sich geeinigt hat in den vergangenen Jahren. Dass man gesagt hat, wir wollen ein marktkonformes Mittel haben, mit dem wir dafür sorgen, dass die Energiewende gelingen kann. Und wir wollen an dem CO2-Preis festhalten, hat die aktuelle Bundesregierung gesagt. Aber es gibt natürlich dann massive Diskussionen auch auf europäischer Ebene. Es gibt Länder in Europa, die momentan dagegen aufbegehren. Und die große Frage wird sein, wird der ETS 2, das European Trading Scheme 2, wird das tatsächlich kommen ab 2027 und wenn ja, in welcher Form? Die große Angst von einigen Mitgliedstaaten ist eben, dass der Preis fürs Tanken an der Zapfsäule und fürs Heizen zu Hause plötzlich durch die Decke schnellt und wir dann eben Gelbwesten-Proteste auf den Straßen in verschiedenen Staaten haben und man das im Grunde genommen nicht mehr einfangen kann und das eben gefährlich ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und vor dem Hintergrund ist die Frage, wie geht man damit um als Mitgliedstaat in der EU, als Politiker, als Regierung? Gibt es verschiedene Ansätze. Einige sagen eben, man muss dann ein Klimageld auszahlen. Es gibt einen europäischen Sozialfonds, den man nutzen kann, um dann eben die Drastik dieses Preisanstiegs eben abzudämpfen. Verschiedene Ansätze, die momentan diskutiert werden. Aber de facto ist es so. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ab 2027 der sogenannte CO2-Preis nicht mehr gedeckelt ist, sondern dann eben marktbasiert funktioniert. Und die Prognosen für diesen Preis variieren zwischen 55 Euro und 200 Euro die Tonne. Und momentan ist der CO2-Preis dieses Jahr noch auf 55 Euro pro Tonne gedeckelt und nächstes Jahr liegt er dann bei 65 Euro. Und was dann noch wichtig ist für diese Vergleichsrechnung, über die wir vorhin gesprochen haben, eine Gasheizung emittiert ungefähr 4 Tonnen CO2 pro Jahr und eine Ölheizung ungefähr 5 Tonnen CO2 pro Jahr. Das heißt, also diesen Preis pro Tonne muss man dann eben mal 4 oder mal 5 rechnen. Und das sind natürlich enorme Mehrkosten, die dann für fossiles Heizen
absolut kommen. Absolut. Aber kommen wir nochmal auf eine andere Sache zurück. Ich habe nämlich heute Morgen, da geht es jetzt um den Preis für die Wärmepumpe. Ich habe nämlich justament heute Morgen einen Beitrag auf LinkedIn gesehen. Da ging es um eine aktuelle Studie der RWTH Aachen in Kooperation mit Octopus Energy, die eben deutliche Kostenunterschiede bei einer 8 Kilowatt Luft-Wasser-Wärmepumpe jetzt beispielsweise zwischen Deutschland und Großbritannien ausgemacht haben. In Deutschland, du sagst es gerade, 32.000 Euro. Die haben hier 28.000 Euro für Anschaffung, Installation angesetzt. In Großbritannien wären es 14.000 Euro. Wobei natürlich mit Sicherheit auch ein Teil die Mehrwertsteuer ausmacht, weil das bisher in Großbritannien steuerfrei ist, die Installation. Aber das alleine ist es jetzt auch nicht. Wo kommen solche Preisunterschiede? Kann das da? Man hört das ja manchmal. Ja, die Förderung macht das so teuer, da verdienen jetzt die Hersteller ordentlich. Wenn die Förderung nicht mehr da wäre, da sind wir wieder bei dem Thema, dann würden sich die Preise auch normalisieren. Siehst du das ähnlich oder wo siehst du da jetzt das Problem, dass sowas hier passiert?
Also die Diskussion ist schon ein bisschen länger, aber es ist schon ein bisschen älter. Im Grunde genommen ist die Diskussion durch einen Zeitungsbericht vor ungefähr 8 Monaten aufgekommen, 9 Monaten. Und wir haben dann natürlich mit verschiedenen Experten, nicht nur bei Thermondo, sondern auch außerhalb von Thermondo, haben wir uns dann mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Wir sind nur in Deutschland tätig. Das heißt, wir kennen den ausländischen Markt nicht oder nur sehr bedingt und mussten deswegen uns natürlich auch einiges an zusätzlichen Informationen ranholen. Ich war vor 2 Wochen, habe ich gegenüber der Europäischen Kommission im Zuge des European Heat Pump Accelerator einmal über unsere Finanzierungsoptionen gesprochen und da war das auch eine große Diskussion in Brüssel, wie es denn zu diesen Preisunterschieden kommen kann. Lange Rede, jetzt kommen wir zum Punkt. Was sind die Gründe dafür? Das ist extrem komplex und mannigfach. Das geht einfach nicht, dass man das einfach nur auf 1-2 Punkte runterbrechen kann. Aber ich will mal so ein bisschen durchführen. Fangen wir an mit der Mehrwertsteuer, hast du schon erzählt. Das macht natürlich schon einiges aus, ob man jetzt 19% Mehrwertsteuer zahlen muss oder nicht. Das macht einen ordentlichen Anteil aus. Das Zweite, gehen wir mal auf die Fachkräfte ein, auf die Lohnkosten. Die Lohnkosten sind unterschiedlich. Lohnkosten sind in Deutschland relativ hoch. Wir haben eine sehr aufwendige Ausbildung, damit man eine Fachkraft ist, eben SAK-Installateur. Dauert 3,5 Jahre. Wir haben einen hohen Anspruch an die Ausbildung unserer Fachkräfte. Und vor dem Hintergrund kann dann natürlich auch eine Fachkraft, eine blinde Fachkraft, auch einen entsprechenden Lohn haben, wenn sie dann eben installiert. Die Fachkraft muss auch diese Ausbildung haben, weil wir etliche Normen und Zertifizierungen etc. brauchen, damit wir überhaupt eine Wärmepumpe in Deutschland eben installieren können. Das heißt, die Bürokratie und die Standards, die wir in Deutschland haben, verlangen eben eine gewisse Ausbildung. Das kostet wiederum was. Dementsprechend sind die Lohnkosten in Deutschland höher. Dann ist der Gebäudebestand ein ganz anderer in Deutschland. Der Gebäudebestand in England und Deutschland ist überhaupt nicht vergleichbar. Gebäude sind eben ganz anders gebaut in England, sind teilweise viel kleiner, haben meistens keinen Keller. Es gibt auch ganz andere Ansprüche an den Verbau einer Heizung. Es ist wichtig, dass, ich meine, jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist, wird das wissen. Wir haben einen ganz anderen Anspruch an unser eigenes Zuhause. Im Grunde genommen ist es so, wir sparen uns das Zuhause vom Mund ab. Irgendwann haben wir die Möglichkeit, uns vielleicht ein Einfamilienhaus eben zu gönnen oder wir erben es. Und dann ist unser Anspruch auch, dass wir es irgendwann wieder vererben an unsere Kinder und Kindeskinder. Und es soll alles, wie man im Schwäbischen sagt, soll heben für eine Lebzeit. Ja? Und damit es dann aber eben auch hebt für 20, 25 Jahre, achtet man auf alles Mögliche bei der Installation. Das heißt, es muss 200% gedämmt sein. Es sind spezielle Verrohrungen. Der Elektrokasten wird angeschaut. Die Hauseinführung ist eine andere. Das heißt, die Qualität ist sehr, sehr viel höher als die Qualität, die man eben im Ausland verbaut. Und vor dem Hintergrund ist es auch teurer. Und das Gedankenexperiment, was man ja mal machen kann, man kann sich ja mal fragen, wenn wir jetzt mal nach Lothringen gehen oder überhaupt an die Grenzregionen von Deutschland, wenn es denn so einfach wäre, für jemanden, der in Frankreich als Installateur arbeitet oder in Polen als Installateur arbeitet, dann für viel geringeres Geld den Verbau der Heizung anzubieten, und zwar dann in Deutschland, dann würden es die Leute ja machen. Wir sprechen ja auch meistens die andere Sprache. Also das ist kein Hinderungsgrund. Es muss andere Gründe geben dafür, dass Installateure aus dem Ausland in den Nachbarregionen eben in Deutschland nicht verbauen. Da kann man sich mal die Frage stellen, ob es dann so wirklich so einfach ist, einfach als französischer Installateur in Deutschland so eine Heizung zu verbauen. Ich glaube nicht, dass es geht. Es gibt verschiedene Gründe, die ich jetzt eben gerade schon erwähnt habe, und die machen den Unterschied aus. Jetzt will ich aber trotzdem noch dazu sagen, dass man auf zwei Gruppen auf jeden Fall eingehen muss. Einmal die Hersteller und einmal die Installateure. Ich weiß es nicht. Wir dürfen natürlich auch aus kartellrechtlichen Gründen und so weiter aus Compliance-rechtlichen Gründen können wir auch darüber nicht sprechen, auch in Verbänden und so weiter. Ich kann nur vermuten, dass das Hersteller es ähnlich machen, wie es in der Waschmittelindustrie oder wie es im Automarkt auch ist, dass halt Preise variieren von Land zu Land. Ist soweit jetzt auch erstmal nichts Verwerfliches, aber ich kann mir vorstellen, dass da eben auch ein kleiner Punkt noch drin ist, der die Preise dann erstmal erhöht. So, das ist das eine, das ist die Herstellerseite. Und dann bei der Installationsseite, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Regionen gibt in Deutschland, in denen ein Installateur relativ alleine auf weiter Flur ist und auch ein volles Auftragsbuch hat und vielleicht auch mit der Wärmepumpe auch noch nicht wirklich betraut ist. Und der sagt dann, naja, also eigentlich mache ich lieber Gasheizung oder Ölheizungen, aber wenn es jetzt unbedingt die Wärmepumpe sein muss, momentan gibt es ja gute Förderungen und es gibt auch sonst keine Konkurrenten, dann verdiene ich mir da jetzt eine goldene Nase mit. Das gibt es mit Sicherheit. Es gibt mit Sicherheit Installateure, die da teilweise hohe Margen verlangen. Aber man sollte sich von diesen Einzelfällen nicht blenden lassen. Insgesamt, und wie gesagt, wir schaffen das, wir sind ja bundesweit tätig und wir wissen ziemlich genau, was realistische Preise sind. 32.000 bis 35.000 für eine 12-Kilowatt-Anlage ist ziemlich realistisch. Und da ist dann auch alles inklusive. Da ist die Entsorgung der alten Heizung inklusive, da ist das Fundament inklusive, da sind die Elektrikerarbeiten inklusive. Das ist alles mit abgedeckt. Oder es sollte zumindest so sein. Wenn man mehr zahlt, dann muss man wirklich immer ganz genau hinschauen, wofür man denn da mehr zahlt.
Jetzt war ja damals gerade bei dieser ganzen Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz, kam ja massenweise Argumente, warum denn jetzt Wärmepumpen eigentlich überhaupt nichts taugen. Unter anderem war dann immer zu hören, naja, gut, bei Neubauten ist das ja alles gut und schön, aber es gibt ja den ganzen alten Bestand, da ist das schwierig, bei den Altbauten, Fußbodenheizung wäre so eine Sache, da würde das doch alles überhaupt nicht funktionieren. Und da wurde also eine Sau nach dem anderen durchs Dorf getrieben. Sind das jetzt irgendwelche Mythen oder ist da irgendwas dran?
Ja, ich glaube, da ist die Diskussion mittlerweile wirklich 2 Jahre weiter. Also das habe ich ja auch in den Zahlen zu Anfang des Podcasts auch versucht klarzumachen. Die Menschen haben das mittlerweile längst verstanden, dass das ziemlicher, pardon my French, ziemlicher Humbug war, was da erzählt wurde. Also gehen wir es mal durch. Was sind die Mythen gewesen, die damals ja insbesondere von verschiedenen Verlagen in Deutschland in die Welt gesetzt wurden, verschiedenen Politikern? Das eine war, Wärmepumpe im Bestand funktioniert nicht. Punkt 2, Wärmepumpe im Bestand, wenn überhaupt, funktioniert nur, wenn man 100.000 Euro in die Sanierung für die Sanierung ausgibt. Punkt 3, Wärmepumpe funktioniert nur mit Fußbodenheizung. Und Wärmepumpe kann nicht wirklich heizen oder die Bude warm machen, wenn es wirklich kalt wird. Also eins nach dem anderen. Vollkommener Blödsinn. Wir haben jetzt in Deutschland 2022, im September, Oktober, haben wir die ersten Wärmepumpen in Deutschland eingebaut. Mittlerweile haben wir weit über 9000 Wärmepumpen eingebaut. Wahrscheinlich, wenn der Podcast kommt, sind wir bei über 10.000. So, und wir haben die überall eingebaut. Wir haben die in der Stadt eingebaut, wir haben den Stadtrand eingebaut, wir haben die auf dem Land eingebaut, wir haben die in kalten Gebieten eingebaut, wir haben die überall eingebaut. Und es war Überhaupt gar kein Problem. Wir wissen ziemlich genau von verschiedenen Studien, aber auch aus unserer Praxiserfahrung, und wir sind bei ungefähr 1000 Hausbesitzern jede Woche, wissen wir, dass 80-90% des Gebäudebestands in Deutschland Wärmepumpen ready ist. Und zwar so Wärmepumpen ready, dass es überhaupt gar keine Sanierungsmaßnahmen braucht. In den restlichen paar Prozent, da ist es sinnvoll, dass man einen Heizkörper tauscht, ist es sinnvoll, dass man vielleicht eine Einspritzdämmung macht am Haus, damit die Wärmepumpe dann effizient heizen kann. Man kann sie auch so einbauen, nur dann heizt sie eben nicht so effizient. Aber paar Heizkörper ausgetauscht und maximal eine Einspritzdämmung, ein paar tausend Euro, über die wir da reden, dann funktioniert die Wärmepumpe tadellos. So vor dem Hintergrund ist das ein ziemlicher Humbug. Und man darf ja nicht vergessen, dass man in dem Moment, wo man eine Wärmepumpe einbaut, elektrisch heizt. Das heißt, Elektrizität haben wir überall. Elektrizität können wir überall herbekommen aus unterschiedlichen Quellen. Und wir haben damit außerdem eine Währung, die im Haus natürlich hin und her fließen kann. Wenn man eine Gasheizung hat oder eine Ölheizung hat, dann ist es ein eigenständiges System, was nicht kombinierbar ist mit anderen Dingen. Wenn man eine Wärmepumpe hat, dann kann man sich eine Photovoltaikanlage noch aufs Dach holen. Und 80% des Wärmepumpenstrombedarfs kann man decken über die eigene Photovoltaikanlage. Dann hat man noch eine Batterie, dann hat man eventuell noch eine Wallbox für das Elektroauto. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann insgesamt sein Haus vollkommen elektrifizieren, und das macht Sinn, weil ungefähr die klassische Einfamilie, von der wir vorhin gesprochen haben, so vierköpfige Familie, die zahlt jedes Jahr in Deutschland im Schnitt zwischen 5.000 und 6.000 Euro an Energiekosten. Was ist da drin? Da sind die Stromkosten drin für den Haushalt, für die Haushaltsgeräte. Da sind die Kosten drin, die man für den Sprit verbraucht, fürs eigene Auto. Und da ist der Wärmebedarf mit drin, also 5.000 bis 6.000 Euro. Und wenn man das Ganze, jetzt haben wir das Einfamilienhaus elektrifiziert, dann kann man tatsächlich 80% dieser Kosten einsparen. Das ist eine Menge, da reden wir bei 4.000, 5.000 Euro. Dafür muss man natürlich am Anfang erstmal investieren. Das sind dann schon Kosten von Wärmepumpe plus Photovoltaikanlage und Batterie, da sind wir bei ungefähr 50.000 Euro vor Förderung. Nach Förderung ist es etwas günstiger oder einiges günstiger. Und nicht jeder hat aber dieses Geld, vollkommen nachvollziehbar. Und deswegen gibt es auch Finanzierungsoptionen. Wir bieten bei Thermondo auch Finanzierungsoptionen an. Das heißt, man kann sich sozusagen die Wärmepumpe und die PV-Anlage plus Batterie für ungefähr unter 300 Euro pro Monat eben finanzieren. Das heißt, das ist für jeden machbar, und damit spart man enorme Summen jedes Jahr.
Tim Meyer, der das Buch Strom geschrieben hatte, den hatte ich in einem anderen Zusammenhang im Livestream, im Gespräch, der sagt ja, dass wir womöglich einfach die falsche Diskussion geführt haben bei den erneuerbaren Energien, weil du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, man spart bis zu 80% der Kosten. Wäre es sinnvoll, die ganze Diskussion umzudrehen und sagen, hier geht es eigentlich um reine Wirtschaftlichkeit, und am Ende tun wir sogar noch was für den Klimaschutz, das ist doch schön. Aber bisher ging es ja immer darum, ja, es geht um den Klimaschutz, und das ist alles aber alles so unglaublich weit weg. Für viele viel zu abstrakt, und der Gewinn, den man durch den Klimaschutz irgendwann mal hat, ist unheimlich weit weg. Aber einen Verlust durch die Kosten habe ich jetzt sofort. Aber wenn ich das jetzt umdrehe und sage, nein, du hast jetzt sofort einen Gewinn durch die Wirtschaftlichkeit, wenn du dieses Geld investierst, und dann tust du sogar noch was ganz toll fürs Klima, wäre das der richtige Ansatz?
Ja, also du triffst den Nagel auf den Kopf. Das ist genau die Erfahrung. Und ich glaube, dass das große, große Key-Learning für uns bei Thermondo, für mich persönlich, für die komplette Branche und mit Sicherheit wahrscheinlich auch für die Grünen. Also wenn man da jetzt mal zurückschaut in die vergangenen 2-3 Jahre, dann hat man, ich beschreibe das immer als Top-Down versus Bottom-Up-Kommunikation. Wir haben unter Bundeswirtschaftsminister Habeck eine ganz klassische Top-Down-Kommunikation gehabt. Das heißt, man hat gesagt, wir haben die Pariser Klimaziele unterschrieben. Daraus leiten sich nationale Ziele für die CO2-Reduktion ab auf die verschiedenen Sektoren. Wir wissen, der Gebäudesektor ist für 30% der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Also müssen wir im Gebäudesektor insbesondere was tun. Wärme und Warmwasser sind verantwortlich für 85% der CO2-Emissionen im Haus. Also müssen wir an die Heizung ran. Wenn wir an die Heizung ran müssen, dann ist die Wärmepumpe die sinnvollste Technologie. Also brauchen wir jetzt eben ein novelliertes GEG und müssen den Leuten sagen, dass sie, damit wir die Klimaziele erreichen können, müssen sie die Heizung wechseln. Das ist natürlich eine von oben gedachte Logik, die auch so sinnvoll ist, die auch so Sinn macht. Es ist sauber abgeleitet. aber es ist zu komplex für die meisten Menschen. Und die meisten Hausbesitzer interessieren sich am Ende des Tages, wie gesagt, am Anfang für ihren eigenen Geldbeutel. Und die möchten wissen, ich habe verdammt viel Energiekosten, die ich zahle, jedes Jahr. Wie kann ich da runterkommen? Wie kann ich Geld sparen? Was ist für mich die günstigste Lösung? Und deshalb haben wir vor einiger Zeit schon unsere Kommunikation umgestellt, haben uns diese Kostenrechnungen hoch und runter angeschaut, sind ganz tief in die Details eingestiegen und haben überlegt, okay, wie können wir Hausbesitzern helfen, Energiekosten zu sparen? Über die Wärmepumpe, über die PV-Anlage, über das Home Energy Management System oder die Wallbox oder die Batterie. Und das ist im Grunde genommen unser Wertbeitrag für einen Familienhausbesitzer. Und wenn sie das tun, also wenn sie dann eben sich für die finanziell effizienteste Technologie einsetzen, dann sparen sie automatisch auch CO2 und dann sparen wir automatisch CO2 insgesamt im Gebäudesektor und dann erreichen wir auch unsere Klimaziele. Das heißt, wir haben das Ganze einmal umgedreht und ich glaube, dass viele Akteure in unserer Branche und in Deutschland genau dieses Learning mitgemacht haben.
Ja, sehr cool. Das heißt, ihr steigert enorm euren CO2-Handabdruck. Weil ihr sorgt ja dafür, dass jede Menge Leute ihren eigenen persönlichen Fußabdruck senken.
Das ist genau richtig. Wir haben jetzt mittlerweile seit 2013, haben wir dafür gesorgt, dass wir insgesamt über 1,3 Millionen Tonnen CO2 einsparen können. Und natürlich hat sich unser Beitrag massiv gesteigert seit 2022, seit wir auf die Wärmepumpe umgestiegen sind. Und in den Folgejahren sind wir aus Öl und Gas ausgestiegen. Und vor dem Hintergrund wird unser Handabdruck immer besser.
Erstellt ihr auch einen Nachhaltigkeitsbericht, wo sich das wiederfindet?
Das ist eine gute Frage. Vor dem Hintergrund der ganzen Diskussion rund um das Lieferkettengesetz natürlich auch in der ganzen Reportingpflichten. Also wir sind selber als Unternehmen nur bedingt verpflichtet zu so einem Nachhaltigkeitsbericht, weil wir natürlich kein gelistetes Unternehmen sind. Aber wir sind da sehr weit fortgeschritten und wir haben alle möglichen Informationen, um so einen Bericht veröffentlichen zu können.
Weil ihr würdet wahrscheinlich so auch im Grad Scope 3 ganz gut dastehen, schätze ich jetzt mal.
Das ist korrekt, ja.
Aber du hattest gerade noch, wechseln wir das Thema, du hattest gerade noch von dem Hems gesprochen, ein Energiemanager. Das scheint ja auch ein wichtiger Part in dem Ganzen zu sein. Was genau ist das denn und wie funktioniert das? Was kann ich damit nochmal zusätzlich bewirken oder einsparen? Auch, oder wie spart mir das Kosten ein? Was macht das? Oder was also ist das überhaupt?
Genau, jetzt an die Hörerschaft. Wir haben ja alle, in Corona-Zeiten haben wir alle viele Begriffe gelernt plötzlich und jetzt nach Corona war dann der große Heizhammer das große Thema und da haben wir auch ganz viel gelernt. Merit Order ist so ein Begriff gewesen, aber ein Begriff, den ich jedem ans Herz legen möchte, ist der Begriff HEMS, also steht für Home Energy Management System und gibt es auch Synonyme dafür, smarte Kontrolleinrichtungen oder Steuerung. Was macht das Ding überhaupt? Das ist im Grunde genommen, wie der Name schon sagt, eine Steuerung, die dafür sorgt, dass man die verschiedenen Verbraucher und Produzenten von Strom im Haus smart steuern kann. Und das Schöne daran ist, man steuert das im Grunde genommen nicht selbst. Man kann da eingreifen, aber im Grunde genommen steuert diese Steuerung das alles von selbst. Das heißt, da ist eine KI dahinter und die sorgt dafür, dass man die Wärmepumpe smart laufen lässt, dass man die PV-Anlage smart laufen lässt, dass man den Strom smart in der Batterie speichert und dass man das Auto zu den richtigen Zeiten auflädt. Und jetzt haben wir eben im Haus unterschiedliche Verbraucher und Produzenten. PV-Anlage produziert Strom, das E-Auto konsumiert Strom, die Wärmepumpe konsumiert Strom. Und jetzt wissen wir, und die Batterie speichert Strom. Und jetzt wissen wir, dass wir natürlich verschiedene Zeiten am Tag haben, in denen mehr Strom verbraucht wird im Netz. Und wir haben verschiedene Zeiten, in denen eben mehr Strom ins Netz eingebracht wird. Dadurch, dass wir natürlich auch einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien haben, wie Wind und Sonne. Und dann haben wir natürlich basierend auf dieser Fluktuation unterschiedliche Strompreise auch noch am Markt. Und diese Steuerungseinheit macht dann nichts anderes, als dann eben den Verbrauch und die Produktion sinnvoll zu steuern und dafür zu sorgen, dass man den geringsten möglichen Preis zahlt. Und nicht nur den geringsten möglichen Preis zahlt, sondern dass auch das Netz bestmöglich davon profitieren kann. Das heißt, wir haben so eine Art Gehirn im Haus mit dieser Steuerungseinheit und dieses Gehirn in Kombination mit vielen anderen Gehirnen, Tausenden, Hunderttausenden, Millionen von anderen Gehirnen in anderen Häusern sorgt dafür, dass unser Netz insgesamt bestmöglich und optimiert läuft. Das ist im Grunde genommen die Idee dahinter.
Das klingt ziemlich cool. Lohnt sich das denn auch, wenn ich jetzt zum Beispiel keine PV-Anlage habe? Also kann ich das auch schon niedrigerschwelliger nutzen oder lohnt sich das nur, wenn ich wirklich so das Komplettpaket mit allem drum und dran habe?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ein Home-Management-System lohnt sich im Grunde genommen kaum, wenn man keine großen Verbraucher oder keine großen Produzenten im Haus hat. Es macht am meisten Sinn, sich so ein Hems zu holen, wenn man eine PV-Anlage drin hat oder wenn man eine Wärmepumpe hat oder wenn man ein Elektroauto hat. Dann lohnt sich das, weil Elektroauto einer der größten Verbraucher, Wärmepumpe einer der größten Verbraucher im Haus und PV-Anlage logischerweise dann der große Produzent. Und dann hat man eben genügend Schwungmasse, sag ich mal, die man dann eben regulieren kann. Und dann lohnt sich das. Und dann lohnt sich das massiv. Also wie gesagt, wenn man über die Energiekosten gesprochen, dass dieses Gehirn, dieses Hems sorgt dafür, dass man 80% der Energiekosten eben einsparen kann. Wir reden über 4.000, 5.000 Euro im Jahr. Wenn man das dann mal hochrechnet über die nächsten 20 Jahre, reden wir über eine sechsstellige Summe. Also das ist enorm. Und vor dem Hintergrund lohnt sich das vor allem genau dann. Wichtig ist noch, dass Hems in Kombination mit einem dynamischen Stromtarif macht natürlich wahnsinnig viel Sinn. Denn selbst wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat, es ist immer noch so, dass man einen gewissen Reststrombezug hat vom Netz. Und auch den möchte man ja noch optimieren. Und da sind dynamische Stromtarife wahnsinnig sinnvoll, weil man dann natürlich schauen kann, wann lohnt es sich für mich, wann bekomme ich den günstigsten Strom aus dem Netz. Und das wird auch dann eben auch das Hems. Also dieses Gehirn ist wahnsinnig wichtig. Und da ist natürlich wichtig, dass dieses Gehirn mit allen möglichen installierten Anlagen oder Verbrauchern und Produzenten im Haus auch sinnvoll kombiniert werden kann. Weil was bringt mir so ein Gehirn, wenn das mit meiner PV-Anlage nicht kombinierbar ist oder mit meinem Elektroauto nicht kombinierbar ist? Deswegen sollte man da ganz besonders drauf achten.
Und ihr bietet die mit an und installiert die auch direkt dann so, dass alles...
Thermondo ist ja mal gestartet als ein digitaler Heizungsbauer. Dann waren wir irgendwann mal der größte Heizungsbauer Deutschlands. Dann haben wir irgendwann noch die Wärmepumpe umgestellt. Wir sind mittlerweile mit Abstand die Nummer 1 bei der Wärmepumpe in Deutschland. Wir haben jetzt, wie gesagt, knapp 10.000 Wärmepumpen verbaut. Und mittlerweile, seit fast einem Jahr, bieten wir alles an. Also wir sind quasi der Partner zur Elektrifizierung des Eigenheims. Wir bieten die Wärmepumpe mit, immer inklusive mit Home Energy Management System an. Das ist immer inklusive. Dann bieten wir die PV-Anlage mit Batterie an, wir bieten Wallbox an und wir bieten auch dynamische Stromtarife an. Das heißt, wir geben das Komplettpaket, damit die Menschen eben ihren sogenannten Total Cost of Ownership, also sprich ihre Energiekosten pro Jahr massiv senken können.
Das heißt, wenn jetzt jemand schon PV-Anlage, Wärmepumpe und alles hat, könnte aber trotzdem zu euch kommen und sagen, hört mal, ihr habt da so ein geiles Energiemanagementsystem, könnt ihr mir das auch verkaufen, ihr würdet das machen oder wäre es schwierig?
Das machen wir nicht. Wir verkaufen das Home Energy Management System momentan ausschließlich mit unserer Wärmepumpe zusammen.
Ah, okay. Ja, sehr gut. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Ich kümmere mich ja auch um das Thema Unternehmenskultur und Werte. Und ich habe jetzt auf eurer Webseite, nachdem ich ein bisschen gesucht habe, weil es ein wenig versteckt war, auch natürlich etwas zu eurer Unternehmenskultur gefunden, was ihr da so schreibt. Und zum Beispiel findet man dort den Satz, wir leben Vielfalt und Diversität. Angenommen, ihr hättet die Möglichkeit, in die USA zu expandieren, aber nur unter der Voraussetzung, dass ihr dafür dann ab sofort das natürlich nicht mehr propagieren dürft, weil das gerade en vogue ist in Amerika, wäre das eine Option. Und immerhin haben da ja auch Unternehmen wie die Telekom, SAP und VW schon ganz schnell drauf verzichtet, wenn es darum ging, Geschäfte in den USA zu machen. Man will ja Geld verdienen. Wie sieht das bei euch aus?
Also da kann ich jetzt nicht persönlich darauf antworten, weil natürlich wäre das eine Diskussion, die wir dann im Management-Team haben müssten. Und es ist nicht so einfach, ne? Also moralisch gesehen, glaube ich, ist es immer relativ klar, wo man steht und das ist einfach. Aber wenn man dann eben für die Mitarbeiter und für das Fortbestehen des Unternehmens verantwortlich ist, dann ist die Diskussion plötzlich relativ komplex. Ich persönlich kann nur sagen, ich bin für die Marke bei Thermondo verantwortlich. Ich bin für die Reputation von Thermondo verantwortlich und ich bin der festen Überzeugung, dass es bei diesem Thema keine Kompromisse geben darf. Und vor dem Hintergrund würden wir uns an diese DEI-Einschränkungen der Trump-Regierung nicht halten.
Klare Aussage, sehr gut. Und ihr seid ja auch noch ein recht junges Unternehmen, seit 2013 am Start, war es richtig?
Ja.
2013, ne? Und allein im letzten Jahr habe ich gelesen, aber habt ihr 200 neue Kolleginnen begrüßt. Das ist ja schon ein enormes Wachstum. Wie wirkt denn sich das so dann bei euch auf der Unternehmenskultur und ja auch letztendlich der Werteorientierung aus? Wie managt ihr das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und da muss ich sogar korrigieren. Wir haben natürlich sehr viel mehr neue Kollegen begrüßt, denn
okay.
Es ist natürlich so, dass wir, also man muss verstehen, dass wir in einem Markt sind, oder anders angefangen, wir haben 1000 Mitarbeiter. Und von den 1000 Mitarbeitern, von den festangestellten Mitarbeitern, haben wir allein 600 Installateure, Handwerker, die dann auch im Service arbeiten und die Wärmepumpe verbauen. Und die sind
auch bundesweit unterwegs sind. Genau, die sind gar nicht bei euch zentral irgendwo, sondern korrekt, die seht ihr wahrscheinlich auch korrekt gar nicht, ne?
Mhm. Korrekt. Unsere Installateure sind im Schwabenland unterwegs, genauso wie in der Uckermark, genauso wie in Nordrhein-Westfalen. Überall sind unsere Installateure unterwegs, unsere Servicetechniker genauso und unsere Vertriebsmannschaft ganz genauso. Und die sind bei den Menschen vor Ort und sind in den Häusern, in den Kellern und an den Küchentischen. Die sprechen dann eben auch den entsprechenden Dialekt. Manchmal ist es mit dem Hochdeutsch ein bisschen schwierig und mit Englisch ist es dann auch nicht so weit her. Und auf der anderen Seite haben wir Griechen, Inder, Italiener, Franzosen bei uns im Headquarter in Berlin, das ganz klassisch aussieht, wie so ein Startup sozusagen in Berlin aussieht, mit ganz vielen Screens. Und da wird Code geschrieben, weil Code tatsächlich DNA von Termondo war von Stunde eins. Und diese unterschiedlichen Gruppen eben zusammenzubringen, Leute, die im Marketing arbeiten, Leute, die im ESG-Bereich arbeiten, Leute, die eben Software-Ingenieure sind und dann den Installateur aus der Uckermark, das ist schon eine Herausforderung. Und das ist aber für uns, wir wissen, dass das uns stark macht. Das ist das, wo wir sagen, das macht uns besser als alle anderen Unternehmen. Man muss einmal verstehen, wo wir herkommen. Also es gibt in Deutschland 49.000 SAK-Betriebe. Das heißt, es sind so die kleinen Installationsunternehmen, die einen fantastischen Job machen seit Jahrzehnten über Generationen hinweg. Und das ist dann der Schott oder der Stefan eben im Dorf, der dann eben die Heizung ausbaut und die neue Heizung einbaut und sich ums Bad kümmert. Das sind meistens so 5 bis 10 Mann-Betriebe. Und meistens sind es tatsächlich Männer. Und plötzlich kam da Termondo und hat das, was dort eben auf 10 Schultern verteilt ist, mittlerweile jetzt auf 2000 Schultern verteilt. Und das macht natürlich was. Das heißt, der Chef in so einem kleinen Installationsbetrieb, der ist derjenige, der den Einkauf macht. Das ist derjenige, der die Installation macht, derjenige, der den Vertrieb macht, derjenige, der die Beratung macht, derjenige, der alles kaufmännisch macht und seine Frau sitzt dann meistens noch an der Rezeption und beantwortet noch irgendwelche Servicefragen. Das ist die Realität. Und zwar fast 50.000 Mal in Deutschland. Und wir müssen ein anderes Geschäftsmodell fahren. Bei uns geht es darum, dass wir trotz der unterschiedlichen Gewerke, die wir zusammenbringen bei Termondo, dass es da keinen Abbruch gibt, dass es da keinen Fadenriss gibt, dass wir immer zu jeder Zeit wissen, wo der Kunde steht, obwohl 20, 30 Menschen am Ende des Tages irgendeinen Touchpoint mit dem Kunden haben. Und dafür ist Software unter anderem wahnsinnig wichtig, dafür sind saubere Prozesse wahnsinnig wichtig und dafür ist aber auch eine gewisse Kultur wahnsinnig wichtig. Und jetzt, um endlich auf deine Frage einzugehen, im sogenannten Onboarding, was wir jeden Monat machen, ist es tatsächlich so, wir haben jeden Monat 50, 60, 70 Leute eben bei uns im Onboarding sitzen. Wenn ich über Kultur dort spreche, dann versuche ich immer klar zu machen, dass es darauf ankommt. Jeder Kunde ist wie so eine Art Staffelstab, den wir weitergeben müssen. Und wir müssen immer sehen, welche Fingerabdrücke an diesem Staffelstab dran sind, damit wir immer wissen, wo steht der Kunde. Uns gelingt das sehr gut. Uns gelingt das immer noch nicht perfekt. Und wir sind immer noch der Meinung, dass wir da viel Luft nach oben haben und wir arbeiten daran hart. Aber der Kunde ist ganz klar Mittelpunkt und wir müssen dafür sorgen, dass der Kunde immer das Gefühl hat, dass er gesehen wird und zu jeder Zeit auch entsprechend seine Fragen beantwortet werden.
Unterliegt das Thema Werte, Unternehmenskultur dann in deinem Bereich? Du bist ja für Communication zuständig oder gibt es da nochmal eine spezielle Abteilung?
Wir haben da eine spezielle Abteilung, die sich tatsächlich aus dem Personalbereich eher dem Thema intensiv widmet und die auch in den vergangenen Monaten, Jahren das Thema nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht haben. Also ein Kollege Sahand, der mir jetzt sofort einfällt, der das Thema massiv getrieben hat, hat dafür gesorgt, dass wir unsere Werte nochmal griffiger definieren und dass die Werte auch wirklich jeden Tag bei uns eine große Rolle spielen. Also es gibt im Grunde genommen gibt es vor allem 3 große Werte. Das eine ist Stronger Together und Stronger Together, also zusammen stärker, ist genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Es ist wichtig, dass der Installateur aus der Uckermark am Ende des Tages mit dem Software-Installateur gut zusammenarbeiten kann, damit der Software-Engineer genau weiß, welche Dinge er an der Software ändern muss, damit der Installateur seinen Job richtig machen kann. Das ist nur ein Beispiel und so müssen wir eng zusammenarbeiten. Der zweite Wert, den wir haben, der heißt Unser Wort zählt. Und das gilt für jeden Termondino bei uns untereinander. Wir müssen uns darauf verlassen, wenn es um Deadlines geht, wenn es um Zusagen geht. Aber es gilt natürlich auch vor allem insbesondere gegenüber dem Kunden. Der Kunde muss sich darauf verlassen, wenn wir ihm etwas versprechen. Und das Letzte ist jeden Tag besser. Seit 2013 hat sich Thermondo massiv gewandelt und jeden Tag stehen wir vor der Herausforderung, unsere Prozesse zu verbessern, unsere Installation zu verbessern, unsere Produkte zu verbessern. Und wir können nur Leute einstellen, die diesen Hunger haben, also die tatsächlich jeden Tag besser werden wollen und die sich mit dem Status quo nicht zufrieden geben. Und das gilt für den Installateur, wie den Servicetechniker, wie den Personaler, das muss für jeden gelten bei uns.
Habt ihr da auch klare Handlungsrichtlinien mal festgelegt, was das eigentlich bedeutet? Ja. Das habt ihr gemacht. Also, sehr gut.
Wir haben so eine Art Kompass. Also wie gesagt, Sahand und sein Team sind da verantwortlich. Die haben einen fantastischen Job gemacht. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir so eine Art Kompass haben. Und das in etlichen Workshops mit allen Unternehmensteilen sind wir durchgegangen. Was heißt das denn konkret für mich in meinem Alltag, für meine sehr Situation? Gut, ja. Wo gibt's aber auch Probleme? Wo gibt es Zielkonflikte? Also das ist sehr tief verwurzelt mittlerweile bei uns.
Ja, perfekt, weil das ist nämlich das, was Werte erstmal wirklich lebendig macht. Wenn ich wirklich weiß, was bedeutet dieser Wert denn wirklich für uns? Und dann habe ich ja auch eine Möglichkeit zu messen, ob er gelebt wird. Sehr schön. Genau so ist es. Dann sind wir eigentlich, weil das ein sehr sinnvolles Thema ist, beim Sinnstift. Der Sinnstift, ihr wisst, das ist der Stift, feste Rubrik mittlerweile, Bleistift mit einer Samenkapsel oben am Ende. Und wenn man fertig geschrieben hat oder man sägt ihn vorher ab, das geht auch, steckt ihn in die Blumenerde, gießt ihn und dann komm, vergiss mal nicht raus. Und ich hoffe, dass man dadurch mich auch nie vergisst. Kommen wir zum Sinnstift und die Frage dazu.
Der Sinnstift.
Richard, welcher Wert treibt dich denn persönlich an? Was ist dir wichtig? Und da sagst du auch, an diesem Wert lasse ich nicht rütteln. Der ist mir so wichtig, den möchte ich auch erfüllt sehen.
Also man kann darüber streiten, ob das ein Wert ist, aber was mich antreibt, ist Impact. Mir fällt leider kein besseres deutsches Wort dafür ein, leider ein bisschen Denglisch bei mir, aber Impact ist das, was mich antreibt. Ich bin zu Thermondo gekommen, weil mir sehr bewusst war, dass das Thema, für das Thermondo steht, einen wahnsinnigen Impact in Deutschland haben wird. Und wenn es in Deutschland dafür Impact gibt, dann eben auch in der Welt. Und mir war auch bewusst, dass ich in der Rolle, in der ich bei Thermondo bin, einen wahnsinnigen Impact haben kann, weil das Thema Brand und Kommunikation zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht existent war, bevor ich bei Thermondo angefangen habe. Und dementsprechend war mir klar, dass ich da einen großen Einfluss haben kann. Und das ist mir wichtig. Ich möchte, wie du hast von einem Handabdruck gesprochen, ich möchte jeden Tag, wenn ich 10-12 Stunden eben mich für etwas einsetze, dann möchte ich auch sehen, dass da was am Ende des Tages bei rauskommt. Und das treibt mich bei Thermondo an.
Das ist ja schon eigentlich ein ganz starkes Warum. Kann man so sehen, ne?
Das würde ich so sehen, ja.
Ja, genau. Warum machst du das, was du machst? Sehr schöne Erklärung. Dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Du hast ja Literatur und Philosophie promoviert. Was sollte man deiner Meinung nach unbedingt gelesen haben in dem Bereich?
Wow. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht ein guter Einstieg ist La Chute, also der Fall von Albert Camus. Er ist etwas, was ein schöner Einstieg ist. Es wirkt eher wie ein Roman, aber es steckt mehr dahinter. Und danach, glaube ich, ist man incentiviert, mehr zu lesen. Wenn wir aktuell eher auf aktuelle Literatur schauen, dann würde ich Andreas Reckwitz empfehlen. Das ist einer der führenden deutschen Soziologen. Und Die Gesellschaft der Singularitäten ist ein fantastisches Buch, was übrigens auch viele Bundeskanzler und Präsidenten gelesen haben.
Also lesenswert, fantastisch. Ich kenne es noch nicht, werde ich mir aber dann besorgen. Ich bin nämlich immer für jeden Lesetipp dankbar, den ich hier einsammle. Wunderbar. Zweite Frage. Auto, Verbrenner oder Stromer?
Ich würde wahnsinnig gerne Stromer fahren. Das Problem ist, dass ich in einer kleinen Apartment in Frankfurt wohne und da ist es schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig, aber ich fahre einen kleinen Smart. Und der verbraucht nicht allzu viel und der passt auch gut durch die engen Gassen hier in Frankfurt.
Und den kann man auch mal mit in die Wohnung nehmen, oder?
So sieht's aus, genau.
Ich finde beim Smart finde ich immer so schön, da müsste man eigentlich hinten so einen Griff machen, den man dran macht und dann kann man damit den direkt als Einkaufswagen benutzen.
Absolut.
Kommen wir doch zu einer Frage, weil das auch so ein Begriff ist, der mit der Wärmepumpe immer wieder in Zusammenhang gebracht wurde und überhaupt der ganzen Energiewende. Bist du technologieoffen?
Ja, ich bin extrem technologieoffen. Für mich im Private, am Ende des Tages, mit was sind wir am effizientesten unterwegs? Und das mit Blick auf finanziell am effizientesten, aber natürlich auch, was die Klimaemissionen angeht. Und dahingehend bin ich sehr technologieoffen, aber ich glaube, wenn man sich das anschaut, dann ist klar, was sozusagen die beste Lösung ist.
Und ich rate jetzt mal die Wärmepumpe.
In dem Bereich Heizen gibt es keine Zweifel.
Sehr schön. Ganz großartig, aber jetzt fällt mir gerade ein, wenn jetzt aber plötzlich rauskommen würde, Kernfusionsreaktoren gibt es in klein und die funktionieren sensationell, dann würdest du die auch einbauen.
Weil aber hallo, natürlich.
Aber sowas.
In Demo, aber ganz klar.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und ganz, ganz herzlichen Dank an meinen Gast Dr. Richard Lucht, Vice President Brand and Communication bei Thermondo. Und wie immer gibt's natürlich den Link in den Shownotes, sodass ihr euch da auf der einen Seite über das innovative und auch spannende Unternehmen weiter informieren könnt und dann auch dort mal schauen könnt, ob nicht doch eine Wärmepumpe etwas für euch ist. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und unsere Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten, beziehungsweise auch dafür zu sorgen, dass es eine sinnstiftende Kommunikation nach innen und nach außen gibt. Und wie wir heute auch wieder gesehen haben, es gibt in Deutschland Unternehmen mit großartigen Ideen und Produkten, die nämlich nicht nur dafür sorgen, dass wir eine hohe Wirtschaftlichkeit haben, sondern damit auch gleichzeitig den Klimawandel letztendlich beeinflussen, so dass wir vielleicht doch noch irgendwo bei dem 1,5-Grad-Ziel bleiben. Denn sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet ja, Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und heute hatten wir wieder ein Unternehmen zu Gast, die das eigentlich perfekt umsetzen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert oder weiterempfehlt und mir auch ein Feedback gibt. Und dann bis zur nächsten Folge mit Gewinn bis Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Richard, für das inspirierende Gespräch und was da alles so bei rausgekommen ist.
Vielen Dank für die Einladung, Jürgen. Danke.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.